Also was zum Teufel verbindet das hochmoderne, angeblich so weltoffene Silicon Valley mit Carl Schmitt, einem der umstrittensten deutschen Denker des 20. Jahrhunderts, dem Mann, den man den Kronjuristen des Dritten Reiches nannte? Das klingt ja erstmal total absurd, fast wie eine intellektuelle Schnitzeljagd für Geschichtsnerds. Aber wir schauen uns heute für Sie Quellen an, die argumentieren, das ist keine Spinnerei. Das ist der Schlüssel zu einem fundamentalen Wertewandel bei den einflussreichsten Leuten unseres Planeten. Es geht darum, wie brandgefährliche, autoritäre Ideen aus den Trümmern der Weimarer Republik ein neues, glänzendes Zuhause in der Tech-Welt finden. Unsere Mission heute ist also, gemeinsam mit Ihnen zu verstehen, welche Ideen sind das genau? Wer zieht da die Fäden? Und was bedeutet das für uns alle? Für die Zukunft von Demokratie und Technologie? Wir nehmen Sie mit auf eine kleine Detektivreise von den Krisen der 1930er bis ins Herz der heutigen Tech-Elite. Und man muss das wirklich betonen, das ist keine Nischendebatte. Wir reden hier nicht über ein paar anonyme Blogger in dunklen Ecken des Internets.
Wir reden über eine ideologische Strömung, die von Leuten, die Peter Thiel, dem milliardenschweren Investor, oder Marc Andreessen, einem der Gründerväter des modernen Internets, ganz offen befeuert wird. Es geht hier nicht um die nächste App, mit der Sie Ihr Essen bestellen. Es geht um den Versuch, eine komplett neue politische Blaupause für die Gesellschaft zu entwerfen. Und die Inspiration dafür, das zeigen Ihre Quellen sehr deutlich, kommt aus einer der dunkelsten Ecken der deutschen Geistesgeschichte.
Okay, packen wir das mal aus. Bevor wir zu den Milliardären in Kalifornien kommen, müssen wir an die Quelle. Wer war dieser Carl Schmitt und warum um Himmels Willen ist sein Denken heute wieder so anschlussfähig? In den Texten taucht immer wieder sein Begriff des Politischen auf. Was genau meinte er damit?
Das ist der absolute Dreh- und Angelpunkt seines Denkens. Für Schmitt ist das, was wir heute unter Politik verstehen, Debatten im Parlament, Kompromisse aushandeln, verwalten, eigentlich nur die langweilige Oberfläche. Der wahre Kern, die spezifisch politische Unterscheidung, auf die sich am Ende alles zurückführen lässt, ist die Unterscheidung von Freund und Feind.
Moment mal, das klingt ja
total pessimistisch und auch ein bisschen brutal. Ich meine, wir gehen doch in einer Demokratie davon aus, dass es um den Ausgleich von Interessen geht, darum, das Beste für alle zu finden. Für Schmitt ist das alles nur Fassade. Genau das ist sein Punkt. Er würde sagen, dieser Glaube an den Kompromiss und die ewige Diskussion ist nicht nur naiv, er ist gefährlich. Er macht eine Gesellschaft wehrlos. Politik beginnt für ihn erst dort, wo es existenziell wird. Wo eine Gruppe so fundamental anders ist, dass ihr bloßes Dasein die eigene Lebensform bedroht. Das ist der Feind. Und dieser Konflikt ist für ihn nicht die Ausnahme, sondern der Normalfall der Politik.
Heißt das, ich muss den anderen hassen, um politisch zu sein? Muss ich ihn für moralisch böse halten?
Nein, und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Der Feind ist nicht der Inimicus, also der persönliche Rivale, den man aus privaten Gründen nicht mag. Es ist der öffentliche Feind, der Hostis. Er muss nicht böse sein. Er ist einfach nur, wie Schmitt es formuliert, in besonders intensiver, existenzieller Weise anders. Und wer versucht, diese Unterscheidung zu ignorieren, wer sagt, wir haben keine Feinde, der irrt sich laut Schmitt gewaltig. Denn dann wird man eben von anderen zum Feind erklärt. Man kann sich dem nicht entziehen.
Okay, wenn alles auf diesen extremen Konflikt hinausläuft, auf eine Art permanenten, potenziellen Bürgerkrieg, dann braucht man ja jemanden, der im Chaos die Entscheidung trifft. Das ist dann diese berühmte Idee vom Ausnahmezustand, oder? Sein bekanntester Satz, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet.
Exakt. Das ist die logische Konsequenz. Schmitt sagt, Gesetze und Verfassungen sind schön und gut bei normalem Wetter. Aber in der Krise, im Sturm, können sie sich nicht selbst anwenden. Dann braucht es eine souveräne Instanz, einen Präsidenten, einen Diktator, wen auch immer, der die Macht hat zu sagen, die Regeln gelten jetzt nicht mehr. Um die Ordnung zu retten, müssen wir das Recht brechen. Die pure Entscheidungsgewalt steht für ihn über jeder geschriebenen Norm. Wer die Macht hat, eine Krise zu definieren und zu entscheiden, was dagegen getan wird, der ist der wahre Herrscher. Nicht das Parlament mit seinem ewigen Gerede.
Also Macht schlägt Recht, wenn's hart auf hart kommt. Und genau deshalb verachtet er den Liberalismus und den Parlamentarismus so, weil sie diese harte Realität durch endlose Debatten und Verfahrensregeln zu verschleiern versuchen.
Für ihn ist das eine gefährliche Illusion, eine systematische Entpolitisierung. Der Liberalismus versucht, den existenziellen Kampf entweder in Ethik zu verwandeln, die endlose Diskussion über Gut und Böse, oder in Ökonomie, den harmlosen Wettbewerb am Markt. Aber für Schmidt brodelt der wahre Konflikt darunter immer weiter.
Und jetzt wird's wirklich verrückt. Das ist ja alles Denken aus der Weimarer Republik, geprägt von Bürgerkriegsangst und politischem Chaos. Wie in aller Welt landet das bei den Leuten, die heute unsere Smartphones programmieren und die digitale Zukunft entwerfen? Wer sind die Vordenker, die da die Brücke schlagen?
Die zentrale Bewegung, die ihre Quellen hier identifizieren, ist die sogenannte neoreaktionäre Bewegung, kurz NAX, manchmal auch Dark Enlightenment genannt. Und zwei Namen sind da absolut entscheidend. Curtis Yarvin, ein Softwareentwickler, der unter dem Pseudonym Mencius Moldbark bekannt wurde, und der Philosoph Nick Land. Yarvin nimmt Schmidts Ideen und übersetzt sie quasi ins Unternehmerische. Sein Konzept nennt sich Neokameralismus.
Neokameralismus. Klingt kompliziert, die Idee ist aber ganz einfach. Staaten sollen wie Unternehmen geführt werden, wie Aktiengesellschaften.
Und der Souverän ist dann der CEO-Monarch. Ein Alleinherrscher, der wie ein Firmenchef über dem Gesetz steht und absolute, unanfechtbare Entscheidungsgewalt hat, um das Unternehmen Staat auf maximalen Profit und Effizienz zu trimmen.
Also im Grunde Staat als Start-up. Mit einem allmächtigen Gründerkönig an der Spitze, der nicht lange fackelt und dessen einzige Legitimation der Erfolg ist. Ohne lästige Checks and Balances.
Genau. Und Nick Land liefert dazu die radikale philosophische Untermauerung. Seine Idee ist der rechte Akzelerationismus. Er sagt, wir müssen den Kapitalismus und die Technologie so radikal beschleunigen, dass die liberalen, demokratischen und egalitären Strukturen, die alles nur ausbremsen, einfach zerfallen. Dieser Kollaps wird nicht als Gefahr gesehen, sondern als erstrebenswertes Ziel. Und beide, Yarvin und Land, nehmen Schmidts Freund-Feind-Unterscheidung und wenden sie direkt an. Nur heißt der Feind jetzt anders.
Richtig. Der Feind ist nicht mehr eine andere Nation oder eine politische Ideologie, sondern etwas, das sie The Cathedral nennen. Exakt. The Cathedral ist ihr Kampfbegriff für das, was sie als das herrschende Establishment ansehen. Die Elite-Universitäten wie Harvard und Yale, die großen Medienhäuser wie die New York Times, Hollywood, NGOs.
Diese Institutionen, so die Argumentation, bilden eine Art de facto Staatskirche, die den Progressivismus als säkulare Religion durchsetzt und jeden Widerspruch erstickt. Die unversöhnliche Abgrenzung zu dieser Kathedrale ist für sie der Gründungsakt ihrer eigenen Gemeinschaft. Fassen wir das mal kurz für sie zusammen. Die alten Etiketten werden also einfach ausgetauscht. Statt Schmidts Souverän sagt man jetzt Founder CEO.
Statt des existenziellen Feindes wie Frankreich oder der Sowjetunion sagt man The Cathedral. Aber die brutale, unversöhnliche Denkweise der Abgrenzung, die bleibt absolut identisch. Mir wird ein bisschen mulmig bei dem Gedanken, dass das nicht nur die Fantasien von ein paar Leuten in dunklen Ecken des Internets sind. Diese Ideen haben ja mittlerweile das Portemonnaie und die Macht, um Realität zu werden. Peter Thiel ist da ja das beste Beispiel.
Peter Thiel ist die absolute Schlüsselfigur, um diesen Sprung zu verstehen. Er hat diese Ideen aus der Nische in den Mainstream des Silicon Valley getragen. Der entscheidende Moment, den ihre Quellen hervorheben, war sein Essay »The Education of a Libertarian« aus dem Jahr 2009. Darin steht der berühmt-berüchtigte Satz »I no longer believe that freedom and democracy are compatible.« Ich glaube nicht mehr, dass Freiheit und Demokratie vereinbar sind.
Puh, das ist eine Ansage. Ein Satz, der einem kalten Schauer über den Rücken jagt. Und Sie sagen, das ist Schmidt pur.
Ja, denn es ist exakt Schmidts Argument, dass Demokratie, also die Idee, dass das Volk sich selbst regiert, und Liberalismus, die Idee individueller Freiheitsrechte, zwei komplett verschiedene Dinge sind, die sich sogar widersprechen können. Thiels technolibertäre Logik geht so: Wenn immer mehr Menschen wählen dürfen, vor allem Menschen, die von staatlichen Leistungen leben, führt das unweigerlich zu mehr Steuern, mehr Umverteilung, mehr Regulierung. Und das beschneidet die wirtschaftliche Freiheit der Unternehmer und Innovatoren.
Aber ist das nicht eine extrem, sagen wir mal, eigennützige Definition von Freiheit? Da geht es ja primär um die Freiheit von Steuern und staatlicher Einmischung, nicht um Meinungsfreiheit oder Gleichheit vor dem Gesetz.
Absolut. Es ist die Freiheit des Unternehmers, der sich vom Kollektiv nicht einschränken lassen will. Das ist im Grunde Schmidts Verachtung für das Parlament als Ort des faulen Kompromisses, übertragen auf die moderne amerikanische Politik. Die Demokratie wird zum Feind der unternehmerischen Freiheit.
Okay, und was ist dann die Konsequenz für ihn? Wenn das System der Feind ist, was macht man dann? Die Antwort ist der Exit, richtig? Raus aus dem System.
Genau. Nicht reformieren, sondern verlassen. Er propagiert den radikalen Ausstieg. Neue Räume für Freiheit schaffen, außerhalb der Reichweite des demokratischen Staates. Das kann der Cyberspace sein, das Weltall, denken Sie an Elon Musk, oder eben Seasteading, die Idee, neue, souveräne Staaten auf schwimmenden Plattformen im Ozean zu gründen. Nach eigenen Regeln, die eher einer Monarchie oder einem Konzern ähneln als einer Demokratie.
Marc Andreessen, der ist ja quasi der Papst der Risikokapitalgeber, oder Balaji Srinivasa, die denken doch in eine ganz ähnliche Richtung, oder?
Absolut. Die sind voll auf dieser Linie. Andreessen hat letztes Jahr sein großes Techno-Optimist-Manifesto veröffentlicht und nennt darin Nick Land, diesen radikalen Akzelerationisten, explizit als einen seiner Schutzheiligen. Das ist kein Zufall, das ist ein klares Bekenntnis. Und Balaji Sivani geht noch einen Schritt weiter. Sein Buch The Network State ist im Grunde der praktische Businessplan, um Yavins Idee vom CEO-Monarchen umzusetzen. Er beschreibt, wie ein Gründer eine reine Online-Community um sich schart, die so loyal und wirtschaftlich stark wird, dass sie irgendwann gemeinsam Land kauft und einen eigenen physischen Staat gründet, mit dem Gründer als unangefochtenen Souverän an der Spitze. Das ist die Blaupause für den technologischen Staatsstreich durch Exit.
Okay, wir haben jetzt die alten Ideen von Schmidt, die neuen Namen von Yavin und Land und die Milliarden von Thiel und Andreessen. Wenn man das alles in einen Topf wirft, was für ein Weltbild kommt da am Ende raus? Wie sieht diese schöne neue Welt konkret aus? Die Quellen, die Sie uns geschickt haben, zeichnen da ein sehr klares Bild, wenn man die Kernkonzepte vergleicht. Nehmen wir das Erste, das Politische. In der liberalen Demokratie ist das Diskurs, Debatte, Kompromiss. In dieser neuen Vision wird es wieder das, was es für Schmidt war. Ein existenzieller Kampf, Freund gegen Feind. Nennen wir es Tribalism, ein Krieg der Stämme. Also weg vom Kompromiss, hin zur totalen Konfrontation. Man gehört zu einem Stamm oder eben nicht. Dazwischen gibt es nichts.
Die Souveränität. Im Liberalismus ist das der Rechtsstaat, die Verfassung. Hier ist es der pure Dezisionismus, die absolute, ungebundene Entscheidungsgewalt des Gründers oder CEOs. Moment, das müssen wir kurz sacken lassen. Das heißt, die Legitimation kommt nicht mehr vom Volk oder einer Verfassung, sondern einfach daher, dass der Gründer sagt, so wird's gemacht, weil ich es sage.
Genau. Es ist die reine Might is Right-Logik, verpackt in den Mythos des genialen Innovators. Der Ausnahmezustand ist für Sie ja auch etwas Positives.
Das ist der Moment der Disruption, der schöpferischen Zerstörung, in dem alte Regeln gebrochen werden, um etwas Neues zu schaffen. Das ist die Gründungslegende des Silicon Valley.
Verstehe.
Und das Menschenbild? Die Gesellschaft. Das ist der dritte Punkt. Die Gesellschaft. Das liberale Ideal ist Pluralismus, eine vielfältige Zivilgesellschaft. Das technolibertäre Ziel ist das Gegenteil. Homogenität.
Eine klar definierte Stammeszugehörigkeit, die sich vor allem durch die Abgrenzung von den anderen definiert. Und viertens, ganz entscheidend, die Legitimität. Woher nimmt ein Herrscher sein Recht? In der Demokratie durch Wahlen, also ein Verfahren. In dieser Vision allein durch das Ergebnis, die Performance. Liefert der CEO-König Sicherheit und Wohlstand? Ja, dann ist seine Herrschaft legitim. Wenn nicht, wird er abgesetzt wie ein schlechter Manager.
Das ist die Logik eines Unternehmens, nicht die eines Staates. Und es erklärt diesen unglaublichen Reiz, den diese Ideen offenbar auf die Tech-Welt ausüben. Der Mythos des Founders, der eine Vision hat und sie kompromisslos durchsetzt, passt perfekt zu Schmidts souveränem Entscheider.
Aber das wirklich Verrückte an der ganzen Sache, und das ist ein zentraler Punkt in Ihren Quellen, ist eine fundamentale Ironie. Schmidt war ja kein Anarchist. Er wollte mit seinen Ideen einen extrem starken, autoritären, fast totalen Staat begründen. Einen Staat, der die Fronten klar zieht, um die Nation nach innen zu einen und nach außen zu verteidigen.
Und die Technolibertären machen das genaue Gegenteil.
Exakt. Sie nutzen seine Argumente für die Abschaffung des Staates durch Technologie und Privatisierung. Sie wollen die politische Frage nicht durch einen starken Staat lösen, sondern sie durch Code überflüssig machen.
Ah, Sie nehmen also die Waffe, die Schmidt gegen den Liberalismus geschmiedet hat, und richten sie jetzt gegen den Staat selbst.
Ganz genau. Schmidts Kritik am Parlamentarismus wird zu einer libertären Waffe umfunktioniert. Die Vision ist eine radikalisierte Version von Lawrence Lessigs berühmten Satz »Code is Law«. Der Code ist das Gesetz. An die Stelle von demokratisch beschlossenen Gesetzen treten dann unveränderliche Algorithmen, Blockchains und eben die souveränen Entscheidungen des Gründers. Man etabliert einen permanenten technologischen Ausnahmezustand, der sich der alten demokratischen Ordnung entzieht.
Und die Freund-Feind-Unterscheidung, die verschwindet dann nicht. Sie verlagert sich nur, oder? Sie wird dann am Ende vielleicht rein ökonomisch. Das ist die logische und auch ziemlich düstere Konsequenz. In einer Welt, in der neue Gemeinschaften wie exklusive Privatclubs funktionieren, wird die entscheidende Frage sein, wer kann sich den Eintritt leisten und wer nicht.
Der neue Feind ist dann vielleicht nicht mehr der Angehörige einer anderen Nation, sondern einfach derjenige, der nicht leistungs- oder kaufkräftig genug ist, um Teil des neuen Network State zu sein.
Puh. Also unterm Strich haben wir gesehen, wie die radikale Staats- und Demokratiekritik von Carl Schmitt, formuliert in den Wirren der Weimarer Republik, zu einer Art geheimer Blaupause für eine neue Generation von Tech-Vordenkern wird. Die alten, brutalen Konzepte von Freund und Feind, von Souveränität und Entscheidung werden aus ihrem historischen Kontext gerissen und auf die digitale Welt übertragen, mit einem völlig neuen Ziel.
Die Anziehungskraft von Schmidts Denken liegt damals wie heute in seiner scheinbaren Klarheit in einer extrem komplexen Welt, die viele als gelähmt empfinden. Er bietet eine einfache, brutale Antwort auf die als unerträglich wahrgenommene Handlungsunfähigkeit liberaler Demokratien. Die souveräne Entscheidung. Für die Technolibertariens ist diese souveräne Entscheidung aber nicht mehr primär politisch, sondern technologisch und unternehmerisch. Es ist die Disruption des Marktes, der geniale Einfall des Gründers, der Exit aus dem alten System. Sie ersetzen die Politik durch Code und Kapital. Die Quellen legen damit eine radikale Vision für sie dar. Eine Welt, in der Souveränität privatisiert wird, in der neue Gemeinschaften entstehen, die nach den Regeln ihrer Gründer und ihres Codes funktionieren, außerhalb unserer bekannten demokratischen Ordnung. Und das wirft eine letzte, entscheidende Frage für Sie zum Nachdenken auf. Wenn Algorithmen und Gründer an die Stelle von Verfassungen und Parlamenten treten, was passiert dann mit all jenen von uns, die den Code nicht schreiben oder sich den Exit schlicht nicht leisten können?